Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hi, Tobi.
Guten Tag, Thomas. Hallöchen.
Ja, guten Tag.
Da sind wir mal wieder.
Genau.
Heute am Samstag. Ja, er muss das mal überlegen, ob heute Samstag ist, oder?
Nee, ich habe überlegt, das Datum, was wir haben. Wir haben ja den ersten heute. Es ist ja Samstag, genau.
Wir haben heute den ersten. Wir haben heute den ersten. Ich dachte, wir haben heute erst den 31. Nein, wir haben heute den ersten.
Nee, der 31. war gestern. Ja, ja.
Ja,
wir
ja.
haben heute den ersten, genau. Und ab Montag haben wir einen neuen Kollegen, den ich einarbeiten darf. Und damit fällt von zu Hause arbeiten erstmal weg auf die nächsten Wochen.
Okay. Das ist schlecht, okay.
Ja, deswegen war ich am Freitag, jetzt habe ich den Brückentag noch von zu Hause aus gearbeitet, ja.
Brückentag.
Weil die nächsten Wochen wird es eher schwierig, ja.
Ach, ihr hattet ja Feiertag, wir hatten ja leider keinen Feiertag.
Ja, Feiertag, ja, ja.
Ach ja, der Mai
war... Ja, das ist doof, also ich bin auch dafür, wir machen alle Feiertage grundsätzlich bundeseinheitlich.
Genau, ja.
Und dann hast du die Probleme auch nicht, ja, weil ich freue mich jetzt auch... schon wieder auf den Montag, beziehungsweise ich habe am Freitag ja schon gesehen, dadurch, dass am Donnerstag ja viele noch gearbeitet haben, was da reinkam. Und deswegen, ich freue mich jetzt auch schon wieder auf den Montag und ach.
Ja, vor allen Dingen.
Wir sind eh unterbesetzt. Wie gesagt, ist ja schön, dass ein neuer Kollege jetzt kommt, aber das Einarbeiten kostet ja auch wieder alles Zeit.
Ja, und das Problem ist auch, wenn du dann mit einigen Leuten zusammenarbeitest, die in dem Bundesland arbeiten, wo Feiertag ist, hast du natürlich dann auch ein Problem, gewisse Dinge zu regeln und zu organisieren. Also das ist sehr merkwürdig, immer diese nicht bundesweiten Feiertage. Das ist nicht schön, nein. Das ist nicht schön.
Dumm war es, wenn ich in Firmen früher gearbeitet habe, die so groß sind, dass du Mitarbeiter in verschiedenen Bundesländern sitzen hast und wir dann unterschiedliche Feiertage hatten. Mhm. Weil entweder war man selbst am Arbeiten, hat aber keinen erreicht, mit dem man hätte was klären müssen. Oder andersrum, ja. Man hatte selbst frei, ja, und jemand anderes hätte irgendwie was klären müssen und hat dann niemanden erreicht. Ja. Das sind halt so dumme Momente. Wie gesagt, wenn die Firma nicht da ist, ist die Firma nicht da, ja, aber mit Standorten in mehreren Bundesländern, die unterschiedliche Regelungen da haben, ist halt immer blöd, ja.
Ja, so ist es. Naja.
Weil, wie gesagt, wenn die Kunden mich nicht erreichen können, ja, pff, mein Gott, was interessiert mich das?
Naja, okay. Das sehe ich ein wenig anders, aber okay. Kunde ist König. Oder sagen wir mal so, Partner.
Nein. Also ist auch der Kunde, auch der König, ja, muss wissen, wie er sich zu benehmen hat.
Ja, das ist korrekt. Nein, also König sage ich ja auch nicht mehr. Ich sage immer, der Kunde ist Partner. Man ist auf Augenhöhe und man sollte sich gegenseitig mit Respekt und Freundlichkeit begegnen, ja. Wie auch immer, das sollte man nicht nur im Business-Umfeld machen, das sollte man auch im Privatleben machen. Gut, so viel dazu, das Wort zum Sonntag. Dann lass uns doch mal in die Themen einsteigen. Und das erste Thema ist ein ganz kurzes Thema. Apple hat den Fahrplan für die WWDC 2024 bekannt gegeben. Dazu gibt es eine sehr umfangreiche Pressemitteilung. Die beten wir natürlich nicht hier runter, sondern wir verlinken das nur in den Podcast-Notizen. Tja, und das nächste Thema, das ist auch schon ein sehr interessantes Thema. Und da habe ich mir nur überlegt, ob wir darüber jetzt sprechen wollen, ob das überhaupt
Ja, okay, da kann man sagen, Geschichte wiederholt sich.
Ja,
wenn
nicht so
mal
ganz.
Ganz weit. Nicht ganz so weit, aber wie gesagt, da war es ja auch andersrum. Also,
wenn
die alten Hasen unter uns können sich da auf jeden Fall noch dran erinnern, dass so neu ist jetzt das Thema auch nicht, dass man da eine Anpassung vornimmt, was die Positionierung des Apple-Logos betrifft auf der Hardware. Weil das hatten wir ja damals auch schon bei den, wie hießen sie damals noch?
Du meinst die MacBooks?
Ja, da hießen sie aber nicht MacBook. Das war ja die Powerbooks und davor waren es die, siehst du mal, das ist schon so lange her, ich habe schon die ganzen Namen vergessen. Aber auf jeden Fall bei den Laptops von Apple.
Bei den waren tragbaren die Apple ja, Computern, genau.
Ja, genau. Waren die Apple ja auch so mal angeordnet, dass wenn du es geöffnet hattest, war der Apfel auf dem Kopf. Ja. Und irgendwann hat Apple gesagt, ist ja auch blöd. Die Leute gucken auf deine Hardware ja von gegenüber, also wenn jemand dir gegenüber sitzt und dann ist der Apfel auf dem Kopf, ist ja auch blöd, müssen wir andersrum machen. Ja, und ja, jetzt haben wir ja auch die Diskussion, beziehungsweise die Gerüchte. Das ist ja keine Diskussion, das sind ja die Gerüchte.
Ja.
Dass jetzt der Apfel auf der Rückseite ja dann auch um 90 Grad gedreht wird.
Naja, er soll jetzt im Landscape-Modus angeordnet werden, weil halt Apple festgestellt hat, dass die Nutzer das iPad fast nur noch im Landscape-Modus betreiben. Ja gut, das habe ich schon immer getan. Also auch beim allerersten iPad habe ich das zu 90% im Landscape-Modus betrieben. Und die aktuellen Geräte, die ich habe, verwende ich auch fast nur noch im Landscape-Modus. Abgesehen vom iPad Mini, weil da lese ich doch ab und zu mal so ein paar E-Books drauf. Und das benutze ich dann natürlich auch gerne im Porträt-Modus.
Wobei, da muss ich auch sagen, ich habe ja das iPad früher auch benutzt, um Comics zu lesen. Und da natürlich dann auch gerne, also nicht auch mit dem Mini, sondern mit dem normal großen iPad damals, beziehungsweise dann ja auch mit dem iPad Air. Das nicht klar, Hochkant auf jeden Fall, weil du willst ja die Seite möglichst originalgetreu abbilden. Das ja, aber ansonsten eigentlich überwiegend quer.
Genau.
Allein schon wegen dem ganzen Video, was man noch konsumiert, ja. Was will ich das andauern von Hochkant in Querformat, ja? Das macht schon Sinn, ja.
Ja. Na gut, zumindest gab es ein Interview, um das jetzt nochmal rund zu machen, das Thema mit der Industriedesignerin bei Apple, Molly Anderson. Und die hat halt mehr oder weniger vage Äußerungen angedeutet oder von sich gegeben, dass es wohl in naher Zukunft sein könnte, dass das Logo im Landscape-Modus angeordnet wird. Ja, die Tastatur, also das Magic Keyboard, ist ja sowieso schon so designt und das Logo ist da logischerweise auch schon im Landscape-Modus angebracht. Wäre ja auch ein bisschen merkwürdig, wenn es das nicht wäre. Wenn das Magic Keyboard das Logo im Porträt-Modus hätte, das wäre natürlich sehr kurios, ja. Naja, nee, aber was ich mich nur gefragt habe bei diesem Thema, weil das so ganz viele Publikationen aufgegriffen haben. Ja, mein Gott, ist das jetzt unbedingt eine Nachricht wert, dass man jetzt das Interview so, oder das ist die einzige Information, die man jetzt aus dem Interview herausnimmt. Meine Fresse, also muss man jetzt aus jeder kleinen Aussage ein Thema machen. Das fand ich halt nur so interessant, dass man jetzt schon darüber so stark diskutiert und das teilweise als großen Hauptartikel ausarbeitet. Das ist nach meiner Meinung nur eine Randnotiz, aber kein Artikel wert. Aber okay, das fand ich halt so interessant an der ganzen Geschichte. Und das nächste Thema ist auch interessant, obwohl ich den Zeitrahmen etwas sehr weit gefasst finde. Die Marktforscher von, ich habe jetzt den Namen hier auch notiert, C-Media, glaube ich, oder Omnimedia, die haben gesagt, dass die OLED-Displays 2026 in die MacBook Pros reinkommen sollen. Und ich finde jetzt diesen Zeitrahmen ein wenig weit gefasst, weil ja, also ich bin da jetzt schon ausgegangen, dass das in die nächste Generation schon reinwandert und dass das jetzt nicht noch ein Jahr ins Land geht. Das sind ja mehr als ein Jahr, das sind ja 2 Jahre oder 2 Generationen, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht Ende diesen Jahres noch eine aktualisierte Version rauskommt oder spätestens im Frühjahr 2025 dann neue Geräte kommen. Und ich bin halt davon ausgegangen, dass die nächste Generation auch das Display beinhaltet, was wir im M4 iPad Pro sehen und nicht, dass sie sich da bis 2026 Zeit lassen. Also diese These unterschreibe ich jetzt nicht so ganz. Des Weiteren haben sie noch gesagt, iPad Mini und iPad Air sollen im Jahr 2026 ebenfalls ein OLED-Display bekommen, aber das nur in einer runtergedampften Version ohne Tandem-Technologie, also ein relativ, in Anführungsstrichen, normales OLED-Display. Also den Zeitplan finde ich schon etwas weit gefasst. Ja. Und die nächste Nachricht macht es noch kurioser, das ganze Thema bezüglich des Zeitplans, den C-Media oder Om-Media da angegeben hat, nämlich die Firma Dell. Jetzt schauen wir uns mal ein wenig über den Tellerrand hinaus um. Die setzt angeblich dieses Jahr schon auf OLED-Displays im XPS 13 und nicht nur auf ein normales OLED-Display, sondern auf ein Tandem-Display. Angeblich soll im Monat Juni, also in diesem Monat, 100.000 Panel-Einheiten schon an Dell geliefert werden. Und das macht ja diese Zeitvorgabe oder diesen Zeitrahmen von den Marktforschern noch verrückter. Also kann ich ja noch gar nicht einordnen.
Ja. Ja, die Frage ist halt, wie viel Displays wollte halt oder will Apple von Anfang an halt zur Verfügung haben und welche Geräte sollen da mit welchen Stückzahlen, oder beziehungsweise, das ist ja die Frage, das sind ja recht große Stückzahlen, die Apple ja auch verkauft, ja, die wollen ja nicht irgendwie jetzt nur zum Beispiel 100.000 einkaufen und dann, wie willst du das aufteilen? Ich kenne jetzt nicht die Verkaufszahlen von den XPS 13 Modellen, vor allem auch nicht, wie viele unterschiedliche Versionen es da gibt, aber in der Vergangenheit konntest du da ja unter anderem, war das beim 13 auch, wo du die Panels konfigurieren konntest?
Ja, 4K und Full HD konntest du unterschiedlich aussuchen.
Wie gesagt,
ja.
Wer wird dann, je nachdem, was das oder die Option kostet, dann zu diesem Display greifen? Das macht ja Apple nicht. Entweder du hast das Display drin oder nicht. Das Einzige ist ja dann nochmal die Mathe-Geschichte, die sie anbieten.
Genau.
Und das war's ja dann. Von daher, je nachdem, wie viele Stückzahlen du da halt einkaufen kannst, macht das, denke ich mal, für Dell mehr Sinn als für Apple. Und dann muss man mal abwarten, ja, wie letztendlich die Qualität wirklich sein wird. Aber mein Gott, LG macht da ja auch nichts falsch. Ja, die sind gerade im OLED-Bereich, sind die ja wirklich stark und liefern da Qualität. Ja, da kannst du eigentlich nichts verkehrt machen.
Ja. Wie gesagt, deswegen wundert mich so ein wenig jetzt trotzdem der Zeitplan, den mit 2026, das halte ich doch schon ein wenig in weiter.
Ja, okay, wir sind halt nicht in den Planungen bei Apple drin.
Nee, ist richtig.
Und die Frage ist halt, wie viele Displays könntest du heute wirklich in welchen Stückzahlen halt einkaufen, ja? Das ist halt die Problematik, die einfach da dahinter steht, weil es sind definitiv mehr als 100.000, die Apple bräuchte.
Auf jeden Fall, weil Apple würde es ja dann höchstwahrscheinlich nicht nur in der 13-Zoll-Klasse ausbreiten, das Ganze, oder ausrollen, sondern auch in der 16-Zoll-Klasse. Hoffentlich würden sie das dann natürlich auch in der großen Klasse ausrollen. Ja. Im Gegenteil, sie würden eventuell sogar erst in dem 16-Zoll-Bereich anfangen und später dann eventuell in der 13-Zoll-Klasse, wenn sie dann wieder Differenzierungen fahren wollen, wäre strategisch nach meiner Meinung unklug, dann wieder so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zu haben. Ich vermute, wenn sie dann OLED etablieren, dann auf beiden Geräten gleichzeitig. Hoffentlich.
Ja. Dann hast du die 14er, du hast die 16er und die bewegen schon ein paar Stückzahlen.
Absolut, absolut. Ja, gut. Interessant. Aber wie gesagt, Dell schläft auch nicht. Also interessant, dass Dell jetzt auch da in dem Bereich.
Ja, gerade auch mit der XPS 13 Serie. Das ist ja durchaus interessant.
Ich will nicht sagen Brot und Butter, weil das sind schon leistungsstarke Maschinen. Das ist jetzt kein günstiges Zeug. Also das, aber eine sehr, sehr beliebte Notebook-Serie. Also sehr, sehr weit verbreitet. Also ich sehe das sehr, sehr oft. Also gerade im Business-Einsatz sehe ich diese XPS-Geräte sehr, sehr oft. Gerade das 13er, das ist sehr oft vertreten. Naja, und wir, Sie haben ja auch angekündigt oder mehr oder weniger unfreiwillig angekündigt, weil eine Roadmap geleakt worden ist, dass ja auch der Snapdragon ARM-Chip in die XPS-Geräte Einzug halten soll und gar nicht mal so teuer, also im Gegenteil sogar noch günstiger als die vergleichbaren Intel-Chips. Dort standen auch die Einkaufspreise drin, das war auch ganz interessant, wie günstig in Anführungsstrichen ein Snapdragon ist gegenüber ein Intel-Chip. Das war auch sehr interessant.
Ja, man muss mal gucken, wie die Preisentwicklung die nächsten Monate sein wird. Gerade wenn vielleicht auch auf der Technologie andere Chips noch folgen.
Ja.
Man muss natürlich jetzt, die Frage ist auch, inwieweit subventioniert halt Microsoft oder wo hat Microsoft da irgendwo in der Kette noch die Finger mit drin? Weil es muss natürlich ein Anreiz da sein, für Hersteller die Chips auch zu verwenden. Mhm. Preis macht die Geschichte natürlich auch attraktiv, weil eventuell dann auch einfach bessere Margen erzielt werden können pro Gerät, was verkauft wird. Wenn man den Preisvorteil nicht 1:1 halt weitergeben will, aber das ist ja wahrscheinlich eher weniger der Fall. Also kannst du da eigentlich auch bessere Margen fahren als Hersteller. Qualcomm muss natürlich gucken, dass sie über den Preis attraktiv sind, um da eventuell über die Geschichte halt gerade bei eventuell günstigeren Herstellern halt Fuß fassen zu können. Und man hat natürlich immer noch die Problematik in Anführungszeichen, es ist ein ARM-System, ja, die Nutzer oder die Kunden müssen sich auch erstmal drauf einstellen. Deswegen, ich bin nach wie vor mal gespannt, ob wirklich die Werte, die wir bis jetzt gehört haben, sich draußen im Markt unter richtigen Bedingungen ja für den Verbraucher dann auch so bewahrheiten, gerade auch was die Emulation betrifft, ob die wirklich so gut funktioniert, wie von Microsoft beworben. Weil wenn ja, was spricht denn bitte dagegen, sich ein ARM-basiertes System zu kaufen?
Da sehe ich auch keine Probleme drin. Ja.
Außer du hast, ja, wie gesagt,
Spezialanwendungen
für einen Endkunden im beruflichen Umfeld oder auch gerade, da ist nochmal eine ganz andere Frage, welche Software wird eingesetzt? Wo bin ich da auf das letzte Quäntchen Peak Performance halt noch angewiesen? Ja, das ist eine ganz andere Frage, aber gerade im Endkundenbereich oder im Consumer-Bereich, mein Gott, wenn das wirklich so funktioniert, wie das von Qualcomm und Microsoft beworben wird oder dargestellt wird, und ich ein vergleichbares System dann vielleicht noch mal ein bisschen günstiger kriegen kann als ein Intel-System, warum sollte ich da nicht zu ARM greifen?
Absolut, ja. So sehe ich
deswegen,
das auch.
Ja. Also von daher, mal gucken, wie sich die Preise halt da noch entwickeln, weil unter Wert muss man sich auch nicht verkaufen als Qualcomm. Von daher werden die nächsten Generationen, denke ich mal, nochmals besser zeigen können, wo sie sich dann auch preislich wiederfinden werden, beziehungsweise ob sie das so beibehalten können, was die Preisgestaltung betrifft. Aber ich glaube, da sind momentan schon ein paar Dollar drin, alleine, um sich da von Intel auch ein bisschen abzugrenzen. Weil Intel, wenn sie will, kann hingehen und kann die Preise auch nochmal senken, gerade bei den Mobile-Chips. Mhm. Wenn sie da unter Druck sind, ja, dann nehmen sie da nochmal ein paar Dollar raus. Die fahren ganz gute Margen eigentlich mit den Chips. Plus nochmal das, was sie über die komplette Bandbreite oder über die komplette Produktpalette quersubventionieren können. Wenn sie da wirklich so groß unter Druck geraten sollten, sind da auch nochmal ein paar Dollar drin. Also von daher, ja, denke ich mal, macht der Qualcomm momentan definitiv nichts falsch. Und vor allem, wenn sie wirklich so günstig produzieren können und trotzdem noch gute Margen mit den Preisen einfahren können, dann haben sie ja selbst noch Luft, ja. Mhm. Und könnten da, selbst wenn Intel unter Druck steht und da preislich was macht, könnten sie selbst eventuell nochmal drauf reagieren. Also uns als Kunde kann das ja im Prinzip nur recht sein.
Ja, absolut. Das sagen wir ja schon immer wieder. Konkurrenz belebt das Geschäft, das predigen wir ja immer wieder runter, das Ganze, auf jeden Fall.
Vor allem Apple steht da noch nicht mal so unter Druck.
Nee.
Weil sie ihre eigenen Systeme bauen, plus das eigene OS, was auf den Rechnern, also auf den Produkten läuft, egal ob jetzt iOS, iPadOS oder macOS, die stehen da nicht so unter Druck, wie jetzt gerade Intel, AMD. Ja.
Absolut, absolut. Ich bin gespannt. Aber das Thema ist ja auch ein Dauerbrenner-Thema bei uns, was wir immer gerne und interessant beobachten.
Ja, wie gesagt, also ich freue mich da ja echt wie Bolle, ja, muss ich echt sagen. Ja, es wurde Zeit. Jetzt haben wir endlich jemanden mit Qualcomm, mit der Serie, die anscheinend ihre Hausaufgaben wirklich gemacht haben. Und von daher, ja, die nächsten Jahre werden definitiv spannend in dem Bereich. Vor allem, wie gesagt, für Intel und AMD. Ja. Also da bin ich echt mal gespannt. Ja, gerade oder auch gerade mit dem Druck, den Nvidia halt aus ihrer Richtung aus aufbauen, gerade in dem ganzen AI-Chip-Bereich, das wird ja auch nochmal so eine schwierige Geschichte. Ja. Da kann man wirklich gespannt sein, wie Intel da drauf reagieren wird, was sie machen können, ja, wie die Antwort aussieht. Also da kann man echt gespannt sein. Gerade auch vor allem, man sieht es auch im Netz, ja. Also es wird so viel diskutiert, auch gerade über Intel und Intel Mobile Prozessoren, wo manche einer sagt, ja, Intel ist so groß, sie werden darauf jetzt entsprechend reagieren und ihre Chips entsprechend drauf ausrichten, ja, und Qualcomm wird da Intel jetzt nicht irgendwie ans Bein pinkeln können. Wo ich auch nur sage, Intel hatte jetzt 18, also gehen wir mal nur vom Umstieg von Apple auf Intel aus, ja, als sie sich für Intel entschieden haben, hatte 18 Jahre Zeit, an ihren mobilen Prozessoren zu arbeiten und hat es nicht hingekriegt, ja, und Apple hat den Schritt vollzogen und hat ARM lizenziert und mit der eigenen Chipentwicklung angefangen. Ich sehe da nicht, dass die kurz- oder selbst mittelfristig irgendwie eine Lösung haben werden.
Ja, das sehe ich auch nicht.
Ich denke nicht, dass sie so lange geschlafen haben. Und es gab ja schon Bemühungen und Bestrebungen und gerade im Mobile-Bereich, da entsprechend halt für weniger Stromverbrauch oder auf weniger Stromverbrauch und Hitzeentwicklung hin zu optimieren. Und so richtig gesehen hat man da eigentlich nichts, ja. Nee. Von daher, dass sie da, wie gesagt, alle kurzfristig sehe ich schon mal gar nicht, ja. Und mittelfristig, es wird echt eine Herausforderung für Intel, ja.
Naja, gut, schauen wir mal.
Ja, wir können eh nur abwarten.
Ja, so ist es.
Wobei das auch eine richtig geile Ansage wäre, wenn Intel morgen einen Chip vorstellen würde, ja, im Mobile-Bereich auf, wie gesagt, dann auch x86 basiert, der da mitziehen könnte.
Sehe ich jetzt im Moment nicht.
Ja, sehe ich auch nicht. Ja, aber wie gesagt, das alle geil wäre es schon. Gerade auch, was die Konkurrenz halt wieder betrifft. Ja, weil das wäre ein Markt, da musst du dich wirklich bewegen. Da musst du alle entsprechend am Ball bleiben. Das wäre schon eine sehr, sehr starke Ansage. Ja,
aber man hat ja auch noch nichts aus der Gerüchteküche irgendwie in diese Richtung gehört. Also ich zumindest nicht.
Ich sage, das wäre eine Riesenüberraschung.
Das wäre eine Riesenüberraschung und dann hätten sie das wirklich sehr, sehr gut geheim gehalten, das Ganze. Das ist unwahrscheinlich.
Vor allem Intel, die ja weit im Voraus ankündigen, da hättest du schon längst was gehört.
Ja gut,
alleine, wenn um da auch ein bisschen das Wind aus den Segeln zu nehmen bei Qualcomm.
Ja gut, oder sie hätten mal ganz gegensätzlich gearbeitet, ihrer gegensätzlichen Strategie und hätten jetzt das Ganze geheim gehalten. Das wäre natürlich eine Überraschung, klar. Und hätten jetzt mal nicht auf die Roadmap geschrieben, was kommt oder was nicht kommt. Könnte ja auch sein, aber trotzdem sehe ich das nicht. Nee. Naja, gut. Gut, und es gibt, glaube ich, eine Antwort auf die Fragen, die wir uns alle gestellt haben, was die Sicherheit anlangt bezüglich der KI-Daten, die Apple ja demnächst verarbeiten möchte oder die demnächst Apple entweder lokal oder auch in ihren eigenen Rechenzentren verarbeiten möchte. Im Moment geht man ja davon aus, dass es so eine Art Hybridmodell ist. Einige Dinge finden auf dem Gerät statt, einige Dinge werden dann in Zukunft in den Rechenzentren stattfinden. Und wir haben uns ja alle gefragt, oder viele haben sich ja gefragt, wie wird das sicherheitstechnisch aussehen? Und da gibt es, glaube ich, erstmal eine Antwort, auch wenn wir jetzt noch nicht bis ins Detail wissen, wie das Ganze aussieht, aber so ganz grob wurde das Ganze skizziert. Nämlich, es gibt einen Bericht von The Information, die berichten über, über Quellen oder aus Quellen von 4 verschiedenen ehemaligen Apple-Mitarbeitern und die haben mehr oder weniger das Gleiche gesagt. Also kann man schon mal davon ausgehen, dass das Hand und Fuß hat. Und die haben so grob das, ganz, ganz grob das Sicherheitskonzept skizziert. Man kann sagen, Apple bastelt dann für die jeweiligen Nutzer eine Art Blackbox, wo die Daten, die verarbeitet werden, nicht nur auf den SSDs verschlüsselt werden, sondern auch während dem Verarbeitungsprozess. Also sie werden gar nicht erst entschlüsselt, wie es bei vielen anderen Prozessen der Fall ist. Also vom Schreiben, also beim vom Verarbeitungsprozess von der SSD quasi in die CPU oder in den SoC hinein entschlüsselt und dann wieder verschlüsselt, sondern dieser Weg wird gar nicht erst entstehen, es bleibt komplett verschlüsselt vom Prozess der Lagerung der Dateien sozusagen oder der Speicherung der Dateien oder der Inhalte bis hin zum Rechenprozess oder letztendlich vom Verarbeitungsprozess bleibt es durchgehend verschlüsselt. Hat natürlich auch Vorteile. So kann Apple sagen, wenn jetzt irgendwelche Begehrlichkeiten bei Strafverfolgungsbehörden entstehen, so kann Apple sagen, wir kommen gar nicht erst dran. Die Daten sind von vorne bis zum Schluss, also von Anfang bis zum Ende verschlüsselt. Und das ist natürlich auch nochmal ein sehr, sehr großer Sicherheitsaspekt, den Apple da anführen kann. Allerdings haben sie nicht konkret beschrieben, wie das funktioniert und da sind so ein paar kleine Fragen, die da noch offen sind. Was passiert zum Beispiel, wenn verschiedene Prozesse von verschiedenen Nutzern zeitgleich auf einer SoC-Einheit im Rechenzentrum stattfindet? Wie kann man das exakt abkapseln? Was kann man da für Sandboxing-Prozesse aufsetzen etc.? Das sind ja alles so Fragen, die sich da dann auftun. Das wurde alles nicht genau erläutert. Nach meiner Meinung sind da noch mehr Fragen jetzt aufgekommen, als sie uns beantwortet worden sind, weil es wurde nur ganz grob skizziert, wie dieses Sicherheitsverfahren aussehen soll. Interessant ist noch, dass das Ganze seit weit über 3 Jahren läuft und dass das in Zusammenhang mit dem Projekt AC/DC hängt. Das ist kein Musikprojekt, sondern es nennt sich Apple Chips in Data Center und das hängt natürlich damit zusammen, dass Apple ihre eigenen Chips in den hauseigenen Rechenzentren verbauen möchte. Man hat ja in der Vergangenheit vom M2 Ultra gesprochen, der dann auf die jeweiligen Rechenzentren und den Bedürfnissen, die in den Rechenzentren entstehen, angepasst wurde und modifiziert wurde und wie gesagt, auf diesen Chips soll halt diese Blackbox der jeweiligen Nutzer laufen. Interessant. Klingt hoffnungsvoll.
Ja, auf jeden Fall. Hatten wir das letzte Mal oder vorletztes Mal schon drüber gesprochen? Wie gesagt, mich würde halt die Technik interessieren, die da drin steckt. M2 Ultra wäre auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Das ist ein sehr potenter Chip. Trotzdem hätte ich da gerne ein bisschen mehr Infos.
Ja.
Aber ja, muss man mal gucken, ja, was da noch kommt. Ich denke mal, wenn das wirklich ein Projekt ist, was jetzt so lange läuft und dann ja auch das entsprechend oder im Einsatz sein soll, werden wir auf der WDC auf jeden Fall was hören. Da erwarten wir sowieso ja Infos rund um das Thema.
Ja.
Und wenn das wirklich mit eigener Hardware oder in eigenen Datacentern mit eigener Hardware läuft, dann hören wir da auf jeden Fall was dazu und sehen auch was dazu.
Ja, man geht ja mittlerweile davon aus, dass diese ganze aufgebohrte KI-Geschichte stückweise ausgerollt werden soll. Das heißt, dass Apple uns zwar jetzt schon sehr viel zeigt, was machbar ist, aber dass dann so nach dem Motto, naja, later this year und so weiter und vielleicht sogar erst im nächsten Jahr, dass diese ganze KI-Geschichte bei Apple nur scheibchenweise ausgerollt werden soll. Und das ist ja nun auch ein Mittel, was Apple gerne anwendet, gerade so was iOS beanlangt. Da kommen ja öfter die Funktionen dann verteilt auf das Jahr und so soll das dann auch bei diesen ganzen KI-Funktionen sein. Bin ich gespannt. Da soll es eventuell sogar noch schlimmer sein, dass dann der komplette Leistungsgrad sozusagen erst 2025, also im nächsten Jahr, erreicht wird. Naja, bin ich gespannt.
Ja, es ist ja auch die Frage, welche APIs stellen sie zur Verfügung? Wie können Entwickler auf die Funktionen zugreifen und in ihre eigenen Apps integrieren? Was wird da wann wo ausgerollt, beziehungsweise wie wird die Testphase aussehen? beziehungsweise wie die Testphase so ablaufen, dass man halt bestimmte Funktionen am Anfang nur zur Verfügung stellt und dann immer mehr ausrollt, um aufzusehen, wie einfach auch die oder welche Rechenleistung dann wirklich benötigt wird, beziehungsweise wie schnell es ja auch von den Entwicklern angenommen wird. Wenn es nicht am Anfang sogar vielleicht nur eigene oder private APIs sein werden, die halt Apple Apps nutzen, ist ja auch die Frage, wie weit überhaupt Apple Entwickler von Anfang an mit dabei sein können oder drauf entwickeln können oder dagegen oder mitentwickeln können. Das wird schon mal sehr interessant werden, ja.
Ja, und die Frage ist natürlich auch, was wird an SoC-Power vorausgesetzt? Und wenn Sie, sagen wir mal, jetzt bekannt geben, man benötigt dafür, dass, also für die, um die volle Leistung zu nutzen oder nutzen zu können, benötigt man das iPhone 16, dann hat man natürlich im Jahr 2025 eine größere Anzahl an Kunden, die das Gerät schon haben oder die darauf umgestiegen sind. Kommt natürlich auch noch dazu. Ist auch noch ein Aspekt, dass man halt erst später das Ganze ausrollt. Das ist aber nur Spekulation. Man weiß halt nicht, was vorausgesetzt wird an Power, um wirklich dann dieses KI-Leistungspaket quasi ausnutzen zu können. Ne?
Ja, es ist halt die Frage, was wird on-device gemacht, was wird über die Cloud abgewickelt, ja?
Ja.
Wie viel Power brauchst du on-device? Ja, weil gerade in dem Bereich hat Apple ja auch viel entwickelt und auch viel publiziert, was jetzt on-device bei relativ geringen Hardware-Anforderungen halt besteht. Da ist halt die Frage, inwieweit würde man oder bis zu welcher Hardware-Generation runter oder bis zu welchem iPhone runter wäre das halt diese geringe Anforderung? Ja, ist es noch ein 12er? Reden wir über ab 14 zum Beispiel? Ja, wobei 14, 15 und dann 16 neu im Herbst, wenn es dann soweit sein sollte, ja, wären drei Gerätegenerationen. Ist das noch in Ordnung? Muss man noch mal eine Generation weiter runtergehen? Was würde das bedeuten an Einschränkungen mit dem, was Apple on Device machen kann? Das sind alles so Fragen, ja, die sich da stellen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen, rein ab iPhone 16. Du würdest da im Prinzip alle bisherigen Nutzer ausschließen. Nicht jeder upgradet jedes Jahr. Gerade die jetzt auf den 15er gegangen sind, sich deswegen einen 16er zulegen.
Ja.
Ich weiß es nicht, ja. Also von daher zumindest mal 15 müsste im Boot sein und ich würde sagen, je weiter du zurückgehen kannst mit diesen On-Device-Geschützen, weil in the Cloud, mein Gott, das ist OS-abhängig. Solange dein Gerät noch die aktuelle Version laufen oder laufen lassen kann, kannst du die Cloud-Dienste nutzen. Das ist halt die Frage, was will Apple on Device machen und wie viel Power brauchen sie da und ab welchem oder bis zu welchem Gerät runter würde das noch funktionieren. Muss man einen 12er noch unterstützen?
Oder man staffelt halt, wie sie es ja gerne machen, je älter das Gerät, je weniger kannst du abbilden am Feature-Set. Und je höher das Gerät, je leistungsstärker das Gerät, je mehr kannst du halt am Feature-Set abarbeiten oder realisieren auf dem Gerät. Das könnte ja auch noch eine Möglichkeit sein.
Ja, das ist halt die Frage, welche Funktionen sind halt geplant, on-device zu laufen und welche Power brauchen die?
Ja.
Und wie gesagt, weil alles, was in der Cloud läuft, mein Gott, solange die OS-Version auf einem, keine Ahnung, wie weit zurück gehen wir momentan noch?
Ich glaube 10R läuft noch mit iOS 17.
Boah, guck mal, ja.
Ja.
Okay, das würde wahrscheinlich wegfallen, dann sind wir jetzt bei,
ja. Also mal sehen, was Apple uns da an der WWDC präsentieren wird. Es ist spannend. Und vielleicht kommen wir jetzt auch wieder in ein Zeitalter durch diese ganze KI-Technologie, dass es dann vielleicht für die Masse dann doch interessanter ist, das Smartphone öfter zu wechseln, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen war oder ist. Weil jetzt hat man ja nicht unbedingt Gründe, jedes Jahr ein neues Smartphone zu kaufen etc. Also die Leute arbeiten immer länger mit den Geräten. Das hat sich in der Vergangenheit gezeigt, das Ganze. Und vielleicht kommen wir jetzt wieder in den anderen Bereich hinein. Je mehr wir mit KI zu tun haben, je mehr Leistung gefordert wird, vielleicht dreht sich das wieder.
Ich kann mir in dem Bereich nichts vorstellen, was mich dazu leiten würde, jedes Jahr ein neues iPhone zu kaufen.
Das zeigt uns vielleicht Apple irgendwann mal. Ich glaube, dieses Jahr noch nicht, weil die Erwartungen sind zwar sehr hoch gehängt worden, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt so einen großen Paukenschlag sehen werden, wie alle hoffen. Das wird jetzt, glaube
ich. Ich denke mal, dieses Jahr hätte Apple sogar ganz gute Chancen, was zu zeigen, weil der ganze Hype, der aktuell ist, ja, wenn sie wirklich gute Sachen zeigen können, könnte das, denke ich mal, einige verleiten, dazu halt jetzt auch nochmal das Upgrade auf die 16er zu machen. Nächstes Jahr wäre strategisch natürlich ganz interessant, weil du dann, wie gesagt, die eigentlich in der Regel alle 2 bis 3 Jahre ein Upgrade machen, halt mitnehmen kannst. Weil alle, die jetzt, wie gesagt, ins 15er investiert haben, die, mein Gott, da bräuchtest du schon sehr gute Argumente, ja, dass da ein Upgrade zum 16er gemacht wird. Könnte eher ein gutes Thema sein, nicht für mich, weil, mein Gott, alles außer Fotobearbeitungen und Tools, die in dem Bereich greifen, würde ich jetzt keinen Anreiz sehen, ja, weil will ich irgendwelche Texte mit AI auf dem iPhone schreiben lassen? Ich weiß es nicht. Außerdem gibt es da schon einige Apps dafür. Plus, will ich irgendwelche AI-Hilfe beim Schreiben von Chat-Nachrichten haben? Gibt es auch schon Keyboards für? Also wie gesagt, ich tue mir jetzt schwer damit irgendwas, was Apple zeigen kann, außer halt alles, was mit Bildbearbeitung zu tun hat. Und da gibt es auch schon so viele Third-Party-Apps ja in dem Bereich. So OS integriert ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja.
Naja.
Da bin ich auch ganz gespannt drauf, was Apple da zeigen wird, weil da wird, denke ich mal, sehr viel kommen in dem Bereich. Gerade, wie gesagt, Bildbearbeitung, Fotografie. Da wird, denke ich mal, der Thema AI. Bleiben wir mal bei AI. Ich finde, da wird viel übertrieben, was jetzt AI oder da wird der Begriff teilweise sehr fremd oder falsch benutzt.
Ja, ja.
Aber bleiben wir einfach mal dabei. Ich denke, in dem Bereich werden wir sehr viel sehen, weil du da halt auch sehr gute Demos einfach machen kannst. Das hat Google gezeigt, das zeigt Samsung immer mal wieder gerne in Präsentationen. Mhm. Das macht sich in der Demo einfach verdammt gut, wenn du da im Bereich Bildbearbeitung mit dem Thema AI da sehr viel, sehr gute und einfach zu nutzende Features zeigt. Das ist einfach eine gute Demo. Ja, die läuft immer. Ja, da kannst du so viel zeigen. Da kannst du auch sagen, hier, guck mal, wow, das können wir jetzt machen. Ja, und vor allem, das läuft on-device. Ja, da werden keine Bilder in die Cloud geschickt. Das ist halt auch nochmal ein Riesenargument für, wie gesagt, diese ganzen on-device-Geschichten, weil Bilder in die Cloud zu schicken für die Bearbeitung oder für die mit der AI-Tools ist ein bisschen schwierig, ja. Viele machen es trotzdem, auch gerade vielleicht mit ein bisschen sensiblen Sachen, wie gerade halt Kinderbilder. Das ist halt auch immer so eine Sache, will ich da die Bilder von meinen Kids in die Cloud schieben? Hätte ich ein bisschen Bauchschmerzen mit, ja. Da muss man schon wissen, mit welchem Service man zusammenarbeitet. Aber gerade wenn Apple sagt, hier, das läuft alles on-device, bis auf vielleicht 2, 3 High Computational Models, die halt in die Wolke geschoben müssen. Aber die laufen bei uns in der Cloud. Mhm. Ja. Und nicht irgendwo bei einem Third-Party-App-Anbieter, ja, wo du keine Ahnung hast, wo die Server sitzen. Ja, die, wie gesagt, das ist alles hier Apple-Infrastruktur. Also da, weil wie gesagt, das ist eine sehr gute Demo. Das geht immer easy von der Hand, ja.
Und mit einer Bildbearbeitung, da kann man natürlich auch die Masse erreichen, weil jeder möchte seine Bilder dementsprechend bearbeiten. Man möchte irgendwelche Dinge tun, die vorher quasi nur Profis tun konnten, die wissen, wie man mit Photoshop umgeht. Und das will natürlich auch die breite Masse mit einfachen Mitteln erledigen. Das weckt natürlich in der breiten Masse Begehrlichkeiten. Ne? Professionell Bilder bearbeiten kann man theoretisch schon seit Jahrzehnten. Bloß man muss halt wissen, was man tut. Man muss halt mit Photoshop umgehen können und man muss halt auch ein bisschen Zeit dafür haben, weil es natürlich aufwendig ist. Die
Bearbeitung gab es schon, bevor wir digital fotografiert haben.
Ja, klar, aber also ich meine jetzt digitale daher, Bildbearbeitung.
Gesagt, es wird halt immer einfacher.
Es wird halt immer einfacher. Und,
wie gesagt, ich bin da auch ein ganz großer Fan davon, weil viele Fotografen ja und Profis, gerade auch in dem Bereich, sei es jetzt Foto- oder Videobearbeitung, die meckern immer, dass die Tools immer einfacher zu verwenden sind. Ja, und da gerade auch mit dem Thema AI halt viel man selbst mittlerweile zu Hause machen kann. Ja, es gibt Fotografen, die meckern, ja, weil ihre Kunden nach den RAW-Dateien fragen. Klar, das macht dein professionelles Berufsleben vielleicht nicht einfacher, Ja, aber ich bin da, wie gesagt, auf jeden Fall dafür, dass man die oder dass man die Tools einfach zu benutzen macht, ja. Und man auch selbst mehr machen kann, weil es macht einfach, wie gesagt, auch mehr Spaß, Dinge selbst zu machen. Und trotzdem wirst du immer noch zu einem Profi den Unterschied sehen können, ja. Beziehungsweise, ich hoffe mal, dass der Profi sich mit seiner Leistung immer noch gegenüber diesen Tools halt absetzen kann, weil ansonsten, ja, weiß man auch nicht, ja, ist der Profi sein Geld dann überhaupt wert? Ja.
Es ist ja nicht nur unbedingt immer die technische Umsetzung das Problem, genau, was ist ja auch das Auge, das künstlerische, Bildgestaltung etc. und das Kreative, was ja dementsprechend der Fotograf oder der Photoshop-Artist dementsprechend leisten kann, was die KI ja so noch nicht abbilden kann. Sie können es technisch umsetzen, aber naja, egal. Das wird sich demnächst, denke ich, auch alles irgendwie ändern und die KIs werden immer intelligenter und immer schlauer und lernen ein Stück weit auch kreativ zu sein, mehr oder weniger. Je mehr Trainingsdaten da dann einfließen werden.
Ja, die Frage ist halt, was willst du, oder wie wird's definiert? Weil du kannst ja heute schon mit einem Prompt ein Bild generieren lassen. Inwieweit willst du dann das Ergebnis, oder wo interpretierst du in dieses Ergebnis halt Kreativität hinein? Weil es ist ja komplett maschinell erzeugt. Der einzige Input, der vorher stattgefunden hat, war ja das Trainieren des Algorithmus.
Klar. Und
das, aber das, was du per Prompt da reinschickst und was als Grafik dann rauskommt, das ist ja aufgrund des Algorithmus. Aber inwieweit willst du das dann, oder wo kommt, ja, wie gesagt, dieses angesprochene künstliche oder Kreativität halt.
Das
wie
ist
willst
dann,
du das da definieren? Weil da kann ja schon ein geiles Ergebnis rauskommen.
Kann, aber das wird dann wieder ein ganz neuer, ich will es nicht sagen, ganz neuer Berufszweig werden, aber ein neuer Aufgabenbereich werden, der Prompt Operator. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen, das vernünftig bedienen zu können. Da hört ja dann auch,
die Frage ist halt, wie einfach ist es halt dann auch zu bedienen?
Ja, also weil, im Moment ist ja so, dass es nicht ganz so einfach ist, um ein super gutes, tolles Bild rauszubekommen. Du musst schon wissen, wie du den Prompt fütterst oder wie du die Prompteingaben abarbeitest. Das ist gar nicht so einfach.
Und das ist halt wieder die Problematik, sobald du da eine eingeschränkte Syntax nur hast und du im Prinzip wissen musst, wie du die KI in Anführungszeichen fütterst, umso weniger nutzerfreundlich ist es ja wieder im Prinzip. Weil wenn ich einen 30-seitigen, auf bestimmte Weise formatierten Prompt halt schreiben muss, um da das gewünschte Ergebnis dann so haarklein rauszukriegen, wie ich es gerne hätte.
Ja.
Das ist dann halt auch wieder nicht die versprochene einfache Nutzung, ja, die halt da momentan so propagiert wird. Von daher ist es, wie gesagt, stark abhängig davon, wie halt der Algorithmus halt aussieht. Und der muss halt so einfach wie möglich sein und vor allem halt auch so einfach bedienbar sein wie möglich.
Das ist richtig. Aber so detaillierter ich natürlich den Prompt setze und die Eingabe tätige, je besser wird auch das Ergebnis werden. Wenn ich jetzt nur schreibe, Ball auf grüner Wiese, dann hat natürlich der Algorithmus eine sehr, sehr große Interpretationsmöglichkeit.
Aber da ist ja gerade dann diese, sagen wir mal in Anführungszeichen, Kreativität ja auch gefordert.
Ja, eben. Wenn ich jetzt schreibe, bunter Ball bei Sonnenuntergang auf grüner Wiese etc. mit 10 cm hohem Gras und Butterblumen im Hintergrund, dann wird das Bild natürlich wesentlich detaillierter, als wenn ich halt der KI einen sehr, sehr großen Interpretationsfreiraum lasse. Ja, und da sehe ich ja diese
Kreativität. Ja, aber das ist doch wieder, wie gesagt, diese
Kreativität,
Frage.
Kreativität, ja klar.
Genau, weil wenn ich heute zu einem Künstler gehe und ihm sage, was ich habe, oder was heißt zum Künstler, aber zum Profi gehe, egal in welchem Feld, und sage, ich hätte gerne das, dann stellt er mir vielleicht nochmal 5, 6 Fragen, aber im Endeffekt macht, wie gesagt, bringt er sich ja selbst mit ein in das Produkt, was er schafft. sei es jetzt, wie gesagt, eine Fotografie, sei es ein Gemälde, sei es im Bereich Mode was oder Schmuckdesign, wurscht. Ja. Er bringt sich das selbst mit ein. Und je kleiner du ihm das ja vorgibst, umso weniger kann er sich ja einbringen in das Ganze, in das Endprodukt, was er ja schafft. Und das ist ja die Frage, inwieweit will ich das ja auch als Kunde? Weil ich gehe ja dahin, weil ich ja auch, wie gesagt, das einmal vielleicht nicht selbst machen kann und B, ja auch den kreativen Input oder Output in dem Fall dann ja auch haben will. Und die Frage ist ja bei der, wie gesagt, bei einer AI oder bei einer KI-Anwendung, ist ja ähnlich. Inwieweit will ich halt haarklein das im Vorfeld schon bestimmen, wo ich genau weiß, da kommen, keine Ahnung, 354 Grashalme raus, ja, in der Größe von 8 bis 10 Zentimeter, ja, in einem Farbspektrum von grün 12 bis grün 18, ja. Oder will ich, wie gesagt, auch da das Ergebnis zwar haben, wie ich es gerne hätte, aber so offen, ja, wie möglich, um da halt, wie gesagt, eventuell auch von der KI eine gewisse Kreativität einfach rauszubekommen. Und die Frage ist ja, inwieweit kann KI kreativ sein? Die kann ja auch nur so kreativ sein, wie sie vorher trainiert wurde. Und das ist richtig. Ja immer die Frage, inwieweit werden meine Ergebnisse dann wieder zum Trainieren dieser KI verwendet, ja. Und das ist deswegen für mich immer noch so hier das ganze Thema KI halt in Anführungszeichen, weil es ist halt ein Algorithmus, der dahinter steckt, ja. Und inwieweit der halt wirklich dann wie beworben selbst lernt und ist das halt mit, ja, kann ich halt von außen schon beurteilen.
Ja, im Moment ist es nur ein Algorithmus und ich glaube.
Ja, ich hoffe mal.
Ja.
Weil alles andere könnte dann vielleicht wirklich zu genau. So Verhältnissen wie bei Terminator führen. Ja.
Genau, und ich hoffe, dass es auch nur ein kontrollierbarer Algorithmus bleiben wird, den wir Menschen voll unter Kontrolle haben. Und nicht, dass sich das Ganze in eine Richtung entwickelt, die wir gar nicht haben wollen und eine gewisse Eigendynamik bekommt. Und da warnen ja auch einige Leute vor dieser ganzen Problematik.
Ja, viele haben es ja auch schon wieder relativiert, ja.
Ja, klar, aber die Gefahr ist da.
So die Gefahr ist generell mit allem da.
Ja, ja, klar.
Wir damals in der Kuba-Krise auch schon und da hatten wir das Thema KI noch gar nicht, ja.
Ja, gut.
Die Problematik stellt sich aktuell ja auch mit dem Ukraine-Konflikt, ja, und den Aussagen jetzt, dass die USA und wir als Deutschland ja auch gesagt haben, die Waffen von uns oder die Waffen, die von uns geliefert werden, können in Zukunft auch dazu eingesetzt werden, um Ziele, um russische Ziele um Ziele in Russland anzugreifen. Wie gesagt, das ist, kann genauso eine Krise werden, ja. Du steckst da einfach nicht drin, ja. Und wie gesagt, um zurück zum Thema KI zu kommen, um mal bei einem unserer Lieblings-Entrepreneurs zu bleiben, ja, dem Alan, ja. Oh. Der hat ja früher auch gewarnt vor dem Thema KI.
Ja.
Geht ja jetzt auch da vollkommen auf, ja.
Ja, also gut, ich meine, Elon Musk ist ja jemand, der stark nach dem Motto verfährt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Also genau, das, ja. was der von sich gibt, das ist ja…
Habe ich niemals gesagt.
Ja, das… Ja, ich behalte meine Worte in mir, die ich gerade auf der Zunge liegen habe, sonst wird es gefährlich. Trotzdem sehe ich diese ganze KI-Kacke, ich wiederhole mich, aber das sehe ich als, streichen wir mal das Wort Kacke, meine ich jetzt nicht negativ. Ich sehe es als Chance, ich sehe es aber auch gleichzeitig als eine potenzielle Gefahr, die wir reglementieren müssen, die wir vernünftig einordnen müssen und die wir von ganz, ganz vielen verschiedenen Gesichtspunkten betrachten sollten. Und wir sollten da auch ganz viele verschiedene Leute drauf schauen lassen, vielleicht auch aus ganz verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft, die an das Thema herangehen. Und somit sollten wir wirklich Leitplanken schaffen um dass das ganze Projekt oder diese ganze Geschichte nicht außer Rand und Band gerät. Weil die Technik an sich ist erstmal aus der Zahnpastatube raus. Die kriegen wir nicht mehr reingedrückt. Nur wir müssen versuchen, die Zahnpasta in Leitplanken zu bewegen und nicht, dass das Ganze dahin fließt, wo wir es nicht haben möchten. Gut. Wir leben in spannenden Zeiten. Und dann schaut man sich Funktionen an, die jetzt angeblich in iOS 18 kommen sollen, und denkt sich, ja, meine Güte, da haben wir erstens schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen oder vor ein paar Monaten drüber gesprochen, dass die App-Icons individuell und frei positionierbar sein sollen. Und wenn man jetzt gerade diese Thematik vergleicht, KI und diese ganzen KI-Funktionen, und wenn man sich anschaut, wie die Leute sich darüber freuen und wie die iOS-Gemeinde quasi schon Meter hochgesprungen ist, dass man jetzt die App-Icons individuell anpassen kann, also zumindest positionieren kann, da fragt man sich auch, ja, gegensätzlicher können die Technologiewelten gar nicht sein. Also so elementare kleine Funktionen, die es in der Android-Welt schon
darauf habe ich ja gewartet. Ja,
ist so. Ist aber so. Ja, ist so. Auch wenn jetzt diese...
Dann geh doch zu Android.
Genau, dann geh doch zu Netto. ich weiß, es nützt uns ja nichts, dass die ganzen Leute bei Android das schon haben, das Ganze. Und davon haben wir es ja nicht im iOS-Lager. Das ist natürlich richtig. Und sicherlich werden sich auch ganz viele Leute freuen, dass man jetzt die App-Icons individuell positionieren kann. Im Raster, natürlich im vorgegebenen Raster. Ich kann jetzt nicht das kreuz und quer anordnen, wie ich das bei macOS kann.
Wieso eigentlich nicht? Lass mich die Icons doch drehen. Ja?
Drehen kann ich sie bei macOS auch nicht, aber ich kann sie ganz wild anordnen. Und man geht davon aus, dass das iOS natürlich dann noch einen gewissen Raster vorgibt oder ein gewisses Raster vorgibt. Nur, dass man jetzt auch Freiräume schaffen kann und Leerräume schaffen kann, das hat man ja so jetzt im Moment nicht. Und sie
Vor allem will ich Icons, wie gesagt, die Icons selbst will ich ändern können. Ja,
in das soll alles, jetzt kommen. Sie sollen zumindest farblich anpassbar sein. Bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel verschiedene Messenger habe, dann habe ich die Möglichkeit, die ganzen Themengebiete zum Beispiel eine gewisse Farbe zuzuordnen. Also Messenger alle grün, Finanz-Apps alle rot, etc. Da frage ich mich natürlich, kann ich dann nur Gruppen bilden oder kann ich auch individuell jedes einzelne Icon farblich einfärben? Das ist dann natürlich der andere Punkt.
Alle Icons in Regenbogenfarben.
Ja, schön.
Weil es ja auch so gut fürs Auge ist.
Naja, es gibt ja, oder alle Icons schwarz-weiß. Es gibt ja Fans der schwarz-weißen Darstellung. Kann ja auch ganz interessant sein. Ne? Also meinetwegen. Was viel interessanter wäre, dass man die Icons selbst an sich austauschen kann. Bedeutet, dass man jetzt ein Icon-Pack, gibt's ja bei, ich sag's mal so, gibt's bei Android ja nun auch schon, dass man das jetzt noch individueller anpassen kann, das Ganze. Ne? Aber gut, werden wir sehen, was da jetzt passieren wird. Und es soll KI-Emojis geben. Bin ich auch gespannt, was Apple unter KI-Emojis versteht, was dann dabei rauskommt. Na gut. So. Kommen wir zum nächsten.
Ja, war's das schon für iOS 18?
Ich habe dann, ja, was weiß ich, was da jetzt noch kommen soll. RCS-Support, das steht natürlich auf der Liste. Wissen wir ja schon, dass das kommen wird. Keine Ahnung. Dreh- und Angelpunkt wird natürlich die KI-Geschichte sein. Und da haben wir eben gerade drüber gesprochen, was KI kommen bietet also, oder nicht.
Im Herbst bietet. Nicht auch für iPadOS dann die Änderungen sehen, die wir jetzt mit iOS hatten, ja?
Genau, ja.
Stimmt. Ja, die kommen ja auch noch. Ja.
Nach wie vor bin ich auch gespannt, wie iPadOS aussehen wird, aber das Fass mache ich jetzt nicht noch auf.
Ja, das hatte ich eigentlich eben gemeint mit meiner Frage, was da noch kommt an Änderungen. Ja. Das ist iPadOS und da müssen wir einfach mal abwarten. Wobei, ich fand es jetzt interessant, die letzten Wochen, wir reden ja jetzt auch schon öfter drüber, es wird ja viel diskutiert im Netz, in Bezug auf Verbesserungen, die für iPadOS kommen müssen. Mhm. Es wird viel darüber diskutiert, auch gerade mit jetzt den ARM-Ankündigungen von Microsoft bzw. Qualcomm und der ganzen Hardware, die jetzt kommen soll, dass macOS aufs iPad kommen muss, ja, beziehungsweise warum nicht, und dass man da den falschen Blick auf die Thematik einfach hat. Und dass gerade die ganzen Surface-Geräte oder auch die anderen Geräte, die halt Tablet beziehungsweise Windows 11 ja nutzen, dass die ja im Prinzip zeigen, warum Apple es nicht machen sollte. Mhm. Also finde ich jetzt sehr spannend, wie viel darüber diskutiert wird, jetzt gerade im Vorfeld der zur WWDC. Und mit den Ankündigungen, die wir jetzt von Apple ja gerade hatten in dem Bereich, auch mit dem M4, was da jetzt wieder diskutiert wird, finde ich sehr spannend. Ja. Vor allem, dass so viel diskutiert wird und man da nicht irgendwie auf einen Nenner kommt. Das ist auch sehr interessant.
Ja. Naja, also wir sind ja noch nie in dem Bereich auf einen Nenner gekommen. Ich meine, diese Diskussion ist so alt, oder die gibt es so lange, seitdem wir iPad Pro Geräte haben, und die haben wir ja nun schon.
Ach, vorher schon, aber spätestens
ja, da. Ja, aber da ist sie dann so richtig entfacht, ne? Und
gerade mit dem Einzug der M-Chips, ja.
Da ist dann nochmal ganz viel Diskussions oder ja, Feuer ins Benzin ins Feuer gegossen worden. Mhm. Ganz klar. Und nicht zu Unrecht, keine Frage. Und jetzt mit diesem M4-Chip umso mehr, ne? Aber okay. Also ich glaube nicht, dass macOS auf das iPad kommt, zumindest jetzt nicht dieses Jahr, und was da nächstes Jahr kommt oder was auch immer, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte, aber das sehe ich soweit nicht. Das wäre die größte Überraschung der WWDC, wenn sie das bekannt geben würden. Und
Wir arbeiten hier an, oder wir haben im letzten Jahr jetzt an Touch-Optimierungen für macOS gearbeitet. Dann fragst du dich ja sowieso, warum? Es gibt keine MacBooks mit Touchscreen. Mhm. Warum sollte man da an Touch-Optimierungen arbeiten? Und dann siehst du auf einmal hier so, was aussieht wie ein iPad Pro. Ja. Und dann siehst du auf einmal hier so eine Tastatur, die wie das, die untere Hälfte von MacBook Pro aussieht, und dann siehst du, dass das zusammen ist und du kannst das Display abnehmen. Ja, das sind so Sachen, ja, wie gesagt, da wird ja fleißig darüber diskutiert, warum gerade Apple das nicht machen sollte. Und ich finde es ganz spannend, wie gesagt, dass das jetzt, ich bin mal gespannt, ob das nochmal an Fahrt aufnimmt bis zur WWDC, das Thema. Oder ob das bis dahin schon wieder eingeschlafen ist. Mhm. Weil aktuell kommt es mir so vor, als würden da wirklich ein paar richtig gute Diskussionen stattfinden.
Spätestens dann, wenn wir keine zufriedenstellenden Funktionen vorgestellt bekommen für iPadOS 18, ja, dann wird die Diskussion wieder aufkommen. Ne? Also dann wird es passieren. Ja. Ne? Und mit Recht.
Ja, die Frage ist halt, mit Recht kritisieren iOS 18, dass da nicht mehr kommt im Bereich auch gerade fensterbasiert?
Hintergrund.
Anstatt Fullscreen-Apps?
Ja, Hintergrundaktivitäten.
Ja, das gehört dann mit dazu. Wie gesagt, ja. Multitasking, das ganze Thema gehört dann mit dazu. Ja. Aber Multi-Window ist da so ein Thema. Oder meint man dann wirklich macOS? Das ist halt die andere Frage. Oder, wie gesagt, könnte das alleine schon und auch nicht side by side, ja, sondern wirklich Multi-Window, wäre das nochmal so ein Thema für iOS, oder ist das schon zu viel?
Das Problem ist natürlich auch, je mehr sie dann diese Funktion in iPadOS reinknallen, dann sagt man ja auch schon wieder, ne, da hätte man doch gleich macOS drauf installieren können, da sind wir schon wieder so nah an macOS. Das ist ja auch gefährlich. Je mehr sie dort rein bauen, was in Richtung macOS geht, je näher sind sie logischerweise dann auch an macOS dran, und dann kommt wieder die Diskussion auf, naja, dann könnte man ja gleich macOS drauf laufen lassen. Es ist ja auch schwierig, ne? Es ist gar nicht so einfach. Naja, gut, wir werden sehen. Aber lass uns beim iPad Pro bleiben. Und lass uns beim aktuellen iPad Pro bleiben. Da gab es ja Befürchtungen bezüglich der Nanotexturbeschichtung. Und die Befürchtungen sind noch nicht so ausgeräumt, würde ich sagen, weil wir haben ja logischerweise noch keine Langzeiterfahrungen. Es gibt pessimistische Äußerungen von Jerry Rick Everything. Der hat gesagt, naja, das ist alles gar nicht so toll und das wird auf lange Sicht nicht halten. Der hat da so ein paar Tests durchgeführt und so ein paar Belastungstests simuliert sozusagen und er traut dem Ganzen nichts über den Weg und er sagt, nee, ist jetzt nicht so, ist sehr, sehr pflegeintensiv und man muss darauf achten, was man mit dem Gerät macht oder wie man die Oberfläche behandelt. Also aus Pflegegründen würde er abraten, eine Nanotexturbeschichtung auszuwählen. Und da kommt noch hinzu, dass Apple das Service-Dokument aktualisiert hat. Und das Service-Dokument haben sie im Endeffekt genauso angepasst, was die Pflegetipps beanlangt, wie das Service-Dokument zum Studio-Display mit Nanotexturbeschichtung. Und man hat ja gedacht oder man ist ja davon ausgegangen, dass diese Beschichtungen sich etwas unterscheiden, dass die iPad-Beschichtung etwas resistenter ist, etwas fester oder etwas stabiler ist, wie man es ausdrücken mag. Aber wenn man das Service-Dokument interpretiert oder in die Richtung interpretiert, sieht es nicht so aus, dass diese Beschichtung resistenter ist, sondern Apple schreibt genau vor, wie man es zu reinigen hat. Am besten mit dem Original und beigelegten Poliertuch von Apple. Also die Reinigung soll am besten trocken erfolgen und wie gesagt nur mit dem hauseigenen Reinigungstuch. Da würde ich sagen, da kann man wahrscheinlich auch ein anderes trockenes Mikrofasertuch verwenden. Aber gut, ist klar, dass Apple natürlich schreibt, man sollte das hauseigene Tuch verwenden. Und wenn das Gerät doch etwas stärker verschmutzt ist, soll man eine 70-prozentige IPA-Alkohollösung verwenden. Kein Wasser oder keine Seife etc. Man soll diese 70-prozentige IPA-Alkohollösung anwenden. Und das sind die gleichen Reinigungstipps, die wie gesagt auch im Studio-Display Service-Dokument drin stehen. Ja, da frage ich mich natürlich, was passiert, wenn man das mit Wasser und Seife oder mit Fensterreiniger reinigt und wenn jetzt nicht jeder Kunde dieses Service-Dokument raussucht, was kommen da für Servicefälle bei Apple an oder was löst sich dann von der Texturbeschichtung ab oder was nicht? Das ist die Frage. Und ich finde ja, so solche Reinigungsinformationen sollten auch etwas prominenter im Handbuch fixiert sein oder diesen Beipackzettel fixiert sein und nicht in irgendwelchen Service-Dokumenten versteckt sein. So viel wie ich weiß, stehen diese Reinigungshinweise nicht in diesem Beipackzettel, der bei dem iPad dabei liegt, bei etc. Also ist mir jetzt nicht untergekommen. Naja, bin ich gespannt. Interessant, interessant. Ja. Bist du noch da, Thomas?
Nee, ich bin noch da.
Also,
ich
bin dir ganz gespannt. Du überlegst gerade, wie dann in Zukunft die iPads aussehen mit halb abgeschliffener Nanotexturbeschichtung, ja.
Na, ich würde mir wahrscheinlich eh keine bestellen, wenn ich da kaufen würde.
Ich also auch daher. Nicht. Ich hätte viel zu viel Angst, dass sie das ablöst, dass es dann irgendwie blöd aussieht und nach meiner Meinung mindert das Ganze auch die Brillanz von einem OLED-Display. Also
ich würde mir gerne mal im Store angucken, wie die aktuellen Geräte halt mit der Nanobeschichtung, alle dieselben Bilder auf beiden Displays unter den gleichen Bedingungen halt im Store dann mal angucken, welchen Einfluss die Beschichtung letztendlich wirklich hat. Aber wie gesagt, trotzdem würde ich eher nicht zum Nano greifen. Aber das, wie gesagt, muss ja jeder selbst wissen. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass man so halt drauf aufpassen muss. Weil gerade im normalen Nutzen oder so hat man doch mal schnell irgendwie drüber gewischt mit irgendwas anderem als jetzt den empfohlenen Sachen, ja, und dann.
Ja, unterbewusst, wenn man es vom iPhone her kennt, Mikrofasertuch und drüber und fertig oder
Hemdsärmel,
ja, keine Ahnung, wie auch
immer. Mit der Fließjacke mal drüber gewischt, ja, beziehungsweise geschrubbt, wenn da irgendwo wieder keine Ahnung, Essensreste vom Burger oder so im Display sich verteilt haben.
Ja gut, so gehe ich mit meinen Geräten jetzt nicht um. Also
darauf habe ich gewartet.
Ich habe in Griff weiter auf dem Schreibtisch immer ein Mikrofasertuch liegen und wenn es dann irgendwann mal das Mikrofasertuch nicht mehr erledigt, dann habe ich einen speziellen Displayreiniger, der auch für iPads und iPhones geeignet ist. Den auch übrigens Apple verwendet, habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt. Mhm. Allerdings dürfte ich den dann nicht mehr bei der Nanotexturgeschichte verwenden. Da müsste ich dann diese Alkohollösung haben. Ja, und von daher ist mir das vom Handling halt viel zu umständlich. Hm. Und es, wie gesagt, es mindert die Brillanz vom OLED-Display. Wer natürlich sehr, sehr viel draußen unterwegs ist, für den mag das sicherlich eine Empfehlung sein, mit einer Nanotexturbeschichtung zu arbeiten. Aber ja. Das muss halt jeder selbst für sich entscheiden. Und das muss man sich auch angucken. Das muss man gegenüber sehen, um sich da ein Bild zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dazu kommt ja noch, was total unästhetisch aussieht. Der Rahmen um das iPad herum, der ist weiterhin glossy. Das heißt, du hast einen schwarzen Hochglanzrahmen um das Gerät rum und hast die Displayfläche, wie gesagt, in einer Milchglasoptik. Milchglasoptik jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Oder mit einer stumpfen, matten Optik. Und das sieht so komisch aus mit diesem Glossy-Rahmen und die Sichtfläche halt matt gestaltet. Das sieht sehr, sehr unnatürlich aus. Oder nicht sehr harmonisch oder ästhetisch. Das wäre schon der Hauptgrund, warum ich das nicht kaufen würde.
Ja.
Gut, dann gibt es einen neuen Bericht zum 2-Nanometer-Prozess. Der soll bei Apple angeblich schon 2025 eingeführt werden. Das berichtet die Economic Daily News.
Mit den iPad Pros.
Bitte?
Mit den iPad Pros dann direkt wieder.
Nee, mit dem M5-Chip. Vielleicht kommt er dann ja direkt in den iPad Pros. Vielleicht werden ja die iPad-Geräte die Geräte, wo wir die SoCs-Premieren haben und nicht mehr die MacBooks etc. Kann ja auch sein. Jedenfalls möchte Apple möglichst schnell auf den neuen 2-Nanometer-Prozess von TSMC umsteigen. Und ganz interessant ist, dass TSMC aktiv das Ganze auch bewirbt, ihren Kunden gegenüber, also den ganzen Abnehmern ihrer SoC-Technologie, was sie ja vor ein paar Wochen noch gar nicht getan haben, weil da gab es ja auch Berichterstattungen darüber, dass sie soweit noch gar nicht sind, dass es noch ein bisschen dauert und dass sich das etwas nach hinten verschiebt. Und mittlerweile sieht es halt so aus, dass TSMC sich da gut aufgestellt fühlt und gewappnet ist dem gegenüber und keine Probleme hat, den Prozess nächstes Jahr in größeren Stückzahlen zu realisieren. Und Apple möchte natürlich der Erste sein, der diesen Prozess einführt und in größeren Stückzahlen abnimmt. Bin ich gespannt, ob das so stattfinden wird, weil bisher sind wir ja noch mit 3 Nanometer der zweiten Generation unterwegs im M4-SoC und von daher wäre das natürlich ein großer Schritt. Man hat jetzt auch so ungefähr so ein paar grobe Anhaltspunkte rausbekommen, was das an Performance bringt, da geht man derzeit von 10-15% mehr Leistung aus gegenüber dem 3-Nanometer-Prozess und es soll 30% weniger Stromverbrauch mit sich bringen, was ich für sehr interessant halte. 30% ist natürlich schon eine Hausnummer. Wenn man bedenkt, wie effizient die jetzt schon unterwegs sind, dass das dann wirklich 30% bringt, das wäre natürlich eine Wahnsinnsgeschichte. Bin ich gespannt. Tja.
Ja.
Schauen wir mal. Gut, dann sind wir eigentlich mit dem Hauptthemenlauf durch. Obwohl ich noch heute gelesen habe, einige Apple Stores werden schon mit Möbeln beliefert, um die Apple Vision Pro präsentieren zu können. Also man geht jetzt aus, dass der Marktstart in Europa nicht mehr weit weg ist. Zumindest habe ich das
wahrscheinlich gibt es eine kleine Pressemitteilung und das war's dann.
Naja, ich denke, auf der WWDC wird es eine Bekanntgabe geben.
Oh, das wird ja noch ein bisschen dauern, ja.
Naja, die Möbel müssen ja erstmal zusammengebaut werden. Und wenn die so schlecht dokumentiert sind wie bei IKEA, dann kann es ein bisschen dauern.
Wieso schlecht wie bei IKEA?
Naja, die Dokumentation lässt teilweise schon zu wünschen übrig.
Ja?
Ja.
Warte, ich bin jetzt eigentlich eher weniger das Problem.
Naja, gut, so ein Billigregal braucht ja keine große Dokumentation, aber wenn man so ein paar komplexe Geschichten da kauft, da hatte ich schon ab und zu mal so ein kleines Problemchen. Und es fehlen da noch ab und zu mal so ein paar Teile, obwohl Ersatzteil-Service bei IKEA ist ganz gut. Also die sind sehr, sehr gut aufgestellt und sehr schnell von der Abwicklung her, muss ich sagen. Also wenn man jetzt anruft, kriegt man das recht schnell zugeschickt. Oder wenn es dann etwas größer ist, dann kann man es auch dementsprechend bei IKEA direkt abholen. Ja. Gut. Jetzt haben wir schon wieder positive Werbung für IKEA gemacht und kein Geld kassieren können. Meine Güte.
Ja. Wieder nur ein Schrank.
Nee, gar nichts. Gar nichts.
Das war ein Scherz, ja.
Und ich würde mich auch nicht in Naturalien auszahlen lassen, weil das Zeug ist ja alles. Okay, ich sag jetzt
so ein Jahresvorrat Köttbullar.
Nee.
Vegetarisch auch noch.
Oh, ja. Naja. Ich lasse mich jetzt da nicht zu Äußerungen hinreißen, negativer Weise gegenüber veganer oder vegetarischer Ernährung. Nein. Es hat alles seine Berechtigung und jeder soll das essen, was er mag. Nur sollen uns auch bitte die Veganer in Ruhe lassen, wenn wir ein Steak essen. Das wäre doch auch eine ganz nette Geschichte. Ne? Sie können gerne ihre Ersatzprodukte konsumieren, nur sollen sie uns in Ruhe lassen, wenn wir das echte Produkt konsumieren. Oh, ich weiß, was jetzt wieder kommt, was ist echt und was ist falsch. Ich weiß, was jetzt wieder als E-Mail reinkommt. Ich kann es mir jetzt schon ausmalen. Das war, ich weiß, okay. 1, 2, 3, Shitstorm, komm rein, ja. Gut. Dann lass uns lieber über das Gadget der Woche sprechen.
Mhm.
Da muss ich mal kurz in ein anderes Dokument wechseln. Da sind wir doch wunderbar. Wir sprechen heute über den JBL Clip, den es mittlerweile in der 5. Generation gibt. Und ich meine, wenn man in der 5. Generation unterwegs ist und mehr oder weniger jedes Jahr eine neue Version auf den Markt bringt, dann entwickelt sich das nicht mehr so wahnsinnig weiter. Man kann eigentlich immer nur aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, speziell die Fehler, die man gemacht hat bei der Vorgängerversion. Und man kann es ausbessern, man kann auf das Kundenfeedback hören. Und das haben sie hier auch getan, speziell bei einem Punkt, der bei mir auch aufgetreten ist. Auf der Rückseite von dem Gerät, da gab es diese kleinen Silikonstripes, um das Gerät, wenn es auf einer Oberfläche liegt, stabil zu halten, dass es nicht hin und her rutscht etc. Und diese Silikonstripes, die haben sich bei mir ausnahmsweise auch mal abgelöst, im Gegensatz zum Extreme 4. Da gab es ja angeblich dieses Problem bei den Kunden auch, dass diese kleinen Silikonstripes sich abgelöst haben. Bei der Extreme 3 ist das nicht aufgetreten. Und bei der 4er haben sie es ja überarbeitet mit stabileren und fester etablierten oder manifestierten Stripes. Und genauso haben sie es jetzt auch bei der Clip 5 gemacht. Sie haben die Stripes einfach größer gemacht, fester im Gerät verankert. Und dadurch, dass es halt größer ist, hat man auch eine viel massivere Materialfläche oder man hat halt größere Auflagepunkte, die sich halt durch das Hin- und Herschieben oder durch das Benutzen halt nicht vom Gerät lösen können. Gehe ich mal von aus. Ich habe es jetzt halt noch nicht im Dauereinsatz testen können, logischerweise, weil ich das Ding erst 2 Wochen hier habe. Aber es macht schon vom Look and Feel, und wenn man sich das so ein bisschen anschaut und so ein bisschen an den Stripes rumspielt, macht es schon einen viel, viel massiveren Eindruck als bei der Clip 5 auf jeden Fall. Also da haben sie ihre Hausaufgaben gemacht und da bin ich gespannt, wie sich das bei mir dann auch im Langzeittest zeigen wird, das Ganze, wie gut und wie fest das Ganze verankert ist. Das sind jetzt aber nicht die einzigen, oder das ist jetzt nicht die einzige Neuigkeit, das wäre auch ein bisschen wenig. Man hat ein wenig an der Akku Laufzeit geschraubt. Wir haben jetzt 12 Stunden anstatt 10 Stunden wie beim Vorgängermodell. Wir haben auch den Playtime Boost an Bord. Wir können jetzt nochmal 3 Stunden hinzubekommen. Allerdings reduziert sich dann noch ein wenig die Klangqualität. Muss man abwägen, ob man das in Kauf nehmen möchte. Kommt auch immer darauf an, was man dort wiedergeben will. Wir haben eine IP67-Zertifizierung. Wir haben Auracast an Bord. Und der Karabinerhaken, das ist ja ein ikonisches Design- und Funktionsmerkmal beim Clip, wie der Name schon sagt, der hat jetzt eine größere Öffnung. Man kann das Ding jetzt an größeren Gestängen, Rohren etc., Vorzelten, Wohnwagen, Markisen oder was auch immer festmachen. Das war beim Clip der 4. Generation ein wenig kleiner gefasst. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch sehr viel Kundenfeedback gab, dass man den Karabiner etwas größer gestaltet, also die Öffnung etwas größer gestaltet. Und das hat man jetzt hier getan. Man hat also jetzt ein bisschen einen Raum dazu gewonnen, um das Ding jetzt an größere Gegenstände zu hängen etc. Das ist, denke ich, im Alltag relativ praktisch. Ja, das sind so die großen, in Anführungsstrichen, die großen kleinen Erneuerungen. Man hat auch am Klang ein wenig getan. Ich würde sagen, er klingt jetzt ein wenig mehr ausgeglichener. Er ist jetzt auch bei einer geringeren Lautstärke wesentlich ausgeglichener als das Vorgängermodell. Wir haben jetzt ein wenig mehr Bass dazu bekommen, was man ja in den vergangenen Jahren bei JBL nicht so hatte. Da hat man ja diese Basslastigkeit versucht, immer wieder stückweise runterzufahren. Hier hat man jetzt ein bisschen mehr Bass draufgepackt im direkten Vergleich zum Vorgängermodell. Und ich finde es ja auch gerade, wenn man jetzt immer weitere Produktgenerationen testet, immer ganz interessant, dass man auch das Vorgängermodell im direkten Vergleich hat. Sonst werden die kleinen und feinen Unterschiede gar nicht erst gewahr, wenn man halt keinen direkten Vergleich zum Vorgängermodell hat. Und ich finde es immer ganz schön, dass man noch so gewisse Generationen quasi im Testarchiv hat und auf die alten Generationen zurückgreifen kann. Gut, ja, eine runde Produkt-Evolution und keine Revolution. Und in dem speziellen Fall würde ich sagen, kauft nicht die ältere Generation. Bei manchen JBL-Produkten sage ich immer, okay, schaut euch mal die ältere Generation an, das kann preislich interessant sein. Hier würde ich sagen, der Preisunterschied muss schon sehr groß sein, dass man zum Vorgängermodell greifen möchte. Greift dann bitte zur neuesten Generation, weil sie hat von der Verarbeitung her einen größeren Vorteil. Und wie gesagt, vom Klang hat sich da nach meiner Meinung auch einiges getan. Also von daher würde ich sagen, versucht dann den 5er zu nehmen und jetzt nicht den 4er. Es sei denn, der Preisunterschied ist exorbitant hoch. Aber ich würde, wie gesagt, eindeutig zum aktuellen Clip 5 raten. Als Fazit würde ich sagen, kann man als Unterschrift runtersetzen, more Clip, more Sound. Das sind so die beiden großen Eigenschaften von dem neuen Clip 5. Das war's.
Okay.
Dann sind wir doch durch. Für heute.
Außer jetzt noch was?
Nee, ich habe jetzt nichts mehr. Also wir sind ja heute relativ flott durch die Themen gegangen. Und ich denke, so kurz vor der WWDC gibt es noch so ein paar Last-Minute-Gerüchte, die wir hier, denke ich, noch abarbeiten können. Aber das dauert ja noch einen Moment. Und nach der WWDC wird es wieder eine größere Themensituation geben.
Vor allem nach ist ja vor.
Ja, aber das dauert ja noch ein bisschen, ne? Bis zum bis zum Sommer 2025. September ist ja meistens iPhone-Event. Das ist ja auch bald.
Da, ja.
Also iPhone. Also
und bald ist Weihnachten.
Wer sich jetzt noch ein iPhone 15 zulegt, der muss auch gute Gründe haben, sage ich jetzt mal. Der muss es brauchen. Ne? Finde ich.
Ja.
Gut. Dann lass uns das Ding für heute zumachen und wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.